Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb bis sieben ist es Zeit für unsere besinnliche Halbstunde. Der Zwischenhalt auf DRS 1. Wie Missionar die Botschaft vom Christentum nicht nur mit Wort verbreitet, sondern auch mit Musik. Das hören Sie ein bisschen später. Morgen ist Ostern. An Ostern feiern Christinnen und Christen in aller Welt die Auferstehung vom Gottessohn Jesus Christus. Für viele Christen ist das wichtigste Fest überhaupt im Kirchenjahr. Heuer, und das ist selten, feiern alle Christen, also Katholiken, Protestanten und die Orthodoxen, Ostern am gleichen Tag. Das ist darum selten der Fall, weil die orthodoxe Ostkirche das Osterdatum nach dem alten julianischen Kalender berechnet. Die westliche Kirche wiederum richtet sich nach dem gregorianischen Kalender. So kann es kommen, dass die Osterfeiern von der westlichen und der östlichen Kirche bis zu 4 Wochen auseinanderliegen. Weil das Osterfest das Mal aufs gleiche Datum fällt, lädt die Arbeitsgemeinschaft der Kirche im Kanton Bern zu einer gemeinsamen ökumenischen Osterfesperei in der christkatholischen Kirche Peter und Paul zu Bern. Welche Bedeutung hat aber so eine gemeinsame Osterfeier, gerade jetzt in den Zeiten von Krisen und Krieg und Atomkatastrophen? Die Heidi Kronenberg hat den reformierten Pfarrer Christoph Knoch gefragt. Er ist Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Kirche im Kanton Bern.
Christoph Knoch, die ökumenische Osterfesper in Bern steht unter dem Motto Japan, Libyen, Syrien, die Welt fällt aus den Fugen. Hat Ostern unter solchen weltpolitischen Umständen eine besondere Bedeutung?
Ostern hat nicht wegen dem eine andere Bedeutung, aber weil die Situation so für viele Leute schwierig ist und traurig ist, hat Ostern die Bedeutung, dass man noch einmal zusammen sagt und trotzdem gilt es, das Leben zu feiern. Und nicht im Tod bleiben zu stehen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Kirche im Kanton Bern, AKP, lädt zu einer ökumenischen Osterfesper ein. Welche Bedeutung hat es, wenn Christkatholiken, Orthodoxe, Reformierte, römisch-katholische, Anglikaner, Methodisten, die Heilsarmee an Ostern gemeinsam feiern?
Ostern feiern ja alle. Ostern ist für alle Kirchen und Christen das wichtigste Fest im Jahr. Dass wir jetzt zusammen feiern, hat den Grund, dass man eben zeigen will, jawohl, wir wollen miteinander gegen aussen erzählen, was Ostern bedeutet. Ostern als neues Leben und als Anfang von einem neuen Leben.
Die ökumenische Vesper soll vielsprachig und vielfarbig sein. Wie bringen sich die verschiedenen Traditionen ein in dieser Vesper?
Den Rahmen geben uns Christkatholiken. Und der christkatholische Bischof, der Harald Rein, ist der durch den Gottesdienst führt und leitet. Und die anderen bringen ihre je eigene Farbe mit, indem sie das Osterevangelium in ihrer je eigenen Sprache lesen und in ihre je eigenen liturgischen Gewänder. Und dann haben wir Fürbitten vorgesehen, wo man an all das kann denken, was uns in die je verschiedenen Kirchen beschäftigt und was uns miteinander natürlich beschäftigt, die ganze drängende Not auf der Welt, Libyen, Syrien, Japan.
Christoph Knoch, was für Sprachen wird man da hören?
Man wird Deutsch hören, und zwar wird der Bischofsvikar Arno Stadelmann das Osterevangelium auf Deutsch vorlesen. Dann wird der anglikanische Pfarrer wird's auf Englisch lesen. Dann wird der serbisch-orthodoxe Kollege Stanko Markovic wird's auf Serbisch lesen. Und dann werden mit grösster Wahrscheinlichkeit äthiopisch-orthodoxe Christen mit dabei sein und das dann in ihrer Kirchensprache in Ges lesen. Und das wird ein rumänisch-orthodoxer Pfarrer wahrscheinlich auch noch mit dabei sein. Und der reformierte Synodalratspräsident, der Andreas Zeller, der wird dann eine Osterpredigt halten, auf Deutsch selbstverständlich.
Ostern wird also dieses Jahr gemeinsam gefeiert in den West- und in den Ostkirchen. Das nächste Mal wird das 2014 sein und dann wieder 2025. Jetzt versucht man ja seit Jahren, also sich zu einigen auf ein gemeinsames Osterdatum. Spüren Sie in der Arbeitsgemeinschaft der Kirche im Kanton Bern die Lust und den Willen von der Basis her für ein gemeinsames Osterdatum einzustehen?
Wir wollen unbedingt zusammen feiern, denn wenn es zusammenfällt. Aber für ein gemeinsames Osterdatum einzustehen, das können wir nicht, weil da haben wir gar nicht Autorität dazu. Dazu braucht es ein grosses Konzil, wo nachher alle dabei sind, nicht nur römisch-katholisch, christ-katholisch, anglikanisch, reformiert, sondern die ganze Ostkirche und Freikirche müssten eigentlich auch noch mithelfen. Und das ist etwas, was so schnell nicht passieren wird.
Gäbe ein gemeinsames Osterdatum in der Ökumene neuen Schub, sodass die Kirchen auch gesellschaftspolitisch glaubwürdiger könnten auftreten?
Ich denke, es wäre ein wichtiges Zeichen gegen aussen, aber es ist nicht abhängig vom gemeinsamen Osterdatum, ob die Kirchen wahrgenommen werden oder nicht. Ostern hat es schwer. Ostern geht unter im verlängerten freien Wochenende. Ostern geht unter im Stau am Gotthard. Das Feiern zusammen, das ist etwas, was man wieder entdecken muss und wo eben schön kann sein, wenn man zusammen ein Feuer macht, zusammen mit der Kerze in die dunkle Kirche läuft, zusammen fürs Gleiche einstehen und so ein Signal setzen, das Leben geht weiter.
Der Pfarrer Christoph Knoch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Kirche im Kanton Bern. Die lässt morgen am Ostersonntag zu einer ökumenischen Feier ein, und zwar in der christkatholischen Peter- und Paul-Kirche zu Bern. Das Abend um 5 Uhr, gerade beim Rathausplatz. Rondo Veneziano im DRS 1 Zwischenhalt. Stellen Sie sich eine Welt ganz ohne Musik vor. Ohne ein einziges Lied, ohne eine Melodie. Es wäre, denke ich, eine ungeheuer triste Welt. Musik berührt uns, bereichert uns und macht ganz einfach auch gute Laune. Und sie macht, ja, je nachdem, auch gute Stimmung fürs Christentum. Weil auch in der christlichen Mission ist die Musik immer schon ein Mittel gewesen. Aber die Musik hat sich gewandelt. Die Kirchen, das Afrika, das Amerika und das Asien haben ihre traditionellen Musikstile einfach mit einbringen. Und so ist es in den Kirchen zu einem eigentlichen Klangwandel gekommen, wenn man dem so sagen kann. Darüber hat Benedikt Schubert ein Buch geschrieben. Er ist Pfarrer zu Basel und war vorher selber lang zu Afrika gewesen. Unsere Redaktorin Judith Wipfler hat mit ihm geredet.
Magam ore na deposia tu toletata. Udi raja no arine kene soya pedo. Hoba kana satane harpezo ham. Mutu misenta tata.
Die Melodie von dem Lied ist mir ein guter Begriff, aber was ist das jetzt für ein Spruch gewesen, Benedikt Schubert?
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das haben Sie noch im Ohr. Es ist ein südafrikanischer Chor, Antiochia Lutheran Choir aus dem östlichen Teil von Südafrika, wo eine CD aufgenommen hat, nur mit lutherischer Choral. Und von dort habe ich die Musik, gefunden.
Das ist genau so, wie man sich das vorstellt. Christliche Missionare von Europa, England oder Deutschland oder eben Basler Mission sind auf Afrika gegangen und haben ihre Liedchen mitgebracht.
Zum Teil ist es genau so gewesen. Also die Missionare sind ausgezogen und haben als eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben, die Lieder gebraucht. Mit Liedern kann man sich etwas einfacher merken. Lieder berühren noch anders als nur über den Kopf. Sie berühren einem auch im Bauch, sie sind emotional, sie bewegen einen, man kann schnell mitsingen. Das ist ein wichtiges Instrument in der Mission. Lieder sind transportiert worden, weil die Missionare, die aus Deutschland oder aus der Schweiz gekommen sind, auf diese Weise ein Stück Heimat haben können mitnehmen. Und dann, wenn sie die Lieder gesungen haben, ihr Heimweh gleichzeitig haben können, ein Stück weit besänftigen.
Darum haben sie auch noch ihre Musikinstrumente mitgenommen. Also von Posaunenmission habe ich gelesen in eurem Buch, Klangwandel heisst Benedikt Schubert. Und eben das Harmonium hat man mitgenommen. Das sind ja völlig neue Klangwelten für die Afrikanerinnen und Afrikaner.
Ja, man hat tatsächlich diesen Menschen, die man das Evangelium gebracht hat, ein Stück weit die Fremdheit zugemutet. Einerseits aus der problematischen Überzeugung, das Evangelium könne keine andere Gestalt haben als die westliche Gestalt von Ende 19. Jahrhundert. Andererseits denke ich auch, ist dahinter etwas theologisch nicht Unwichtiges. Das Evangelium soll ein Stück weit Fremdheit sein. Das ist für uns in der Schweiz seltsam, weil wir uns über Jahrhunderte das Evangelium so zum einem Kulturgut von unserer Kultur geworden ist, aber es geht ums Gottesreich und das Gottesreich funktioniert nicht wie die Schweiz beispielsweise.
Ein Skandalon, hat man ja auch mal gesagt, genau. Sollte die Botschaft sein. Genau. Also etwas, wo man sich daran stossen tut zum Beispiel. Ja. Aber die Musik sollte ja eher gemögig sein und den Leuten auch Freude machen. Ich lese noch ein ganz schönes Zitat aus einem Buch vor, weil es mir wirklich so gut gefällt. Die Wirkung, die so ein Posaunenchor oder eben so eine Trompete bei Afrikanern im 19. Jahrhundert gehabt hat. Und da heisst, da erzählt so ein deutscher Missionar im 19. Jahrhundert ganz kurz, Posaunenchöre waren am Meru unbekannt und die Reaktion war deshalb enorm. Heiden sahen ihr Ende gekommen. Christen waren tief gerührt und vergossen Tränen. Hunderte, manchmal Tausende von Menschen wurden durch das Ereignis mobilisiert.
Musik setzt tatsächlich eine Bewegung, setzt auch Bewegungen frei. Manchmal problematische, aber durchaus auch in einer Weise, wo ja intendiert war. Das hat die Mission wollen. Die Mission hat wollen, Menschen aufbrechen lassen in etwas Neues hinein. Sie das mit musikalischen Mitteln gemacht hat, die ganz stark verhaftet waren im 19. Jahrhundert. Das ist auch ambivalent. Das Tolle ist ja an dem ersten Hörbeispiel, dass der Chor die Lieder als eigene Lieder singt. Und wenn man ihnen jetzt sagen würde, ihr singt fremde Musik, ihr singt Lieder, das sind doch deutsche Choräle, würde ich sagen, ja, ursprünglich schon, aber wir haben sie uns zu eigen gemacht, das sind unsere Lieder. Zum Glück gibt es mittlerweile auch andere, die afrikanische, südafrikanische Kirchenmusik.
Und es hat schon einige, die schon vor über 200 Jahren, Anfang vom 19. Jahrhundert, ein Afrikaner, der selber Gedichte geschrieben hat, Hymnen gedichtet hat. Das ist der sogenannte Prophet Tsikana gewesen. Der ist gestorben 1821, also wirklich schon lange her. Aber seine Lieder, seine Texte werden heute noch gesungen, gelesen. Und wir hören einfach mal rein, wie das heute klingt in einer heutigen Aufnahme, seine grossen Hymnen.
Yeah.
Der Text von dieser Hymne ist über 200 Jahre alt. Ich lese mal vor, was der Text, den wir eben gehört haben, bedeutet. Gott ist die große Decke, die wir über uns legen. Gott ist der Jäger, der nach der Seele jagt. Er ist der wahre Schild, der wirkliche Schutzwald, in dem wir Zuflucht finden. Also da spürt man, wie er wirklich seine ganze Lebenswelt, eben die Natur, die vorkommt, die Art, wie sie sich ernähren, eben die Jagd, das kommt alles davor in dem Text von dem Zikanna. Welche Bedeutung hat der Prophet Zikanna für die afrikanische Christinnen und Christen gehabt, Benedikt Schubert?
Der Zikanna steht für die Eigeninitiative vom afrikanischen Christentum. Afrika hat in den letzten Jahrhunderten unglaubliche Veränderung durchgemacht und die afrikanische Kirche ist in einer Weise gewachsen, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Anfang vom 20. Jahrhundert hat es 9 Millionen Christinnen und Christen auf dem afrikanischen Kontinent. Heute sind es 350 Millionen. Und das Wachstum verdankt sich zum allergrössten Teil afrikanischer Initiativen. Es sind Afrikanerinnen und Afrikaner, die das Evangelium sich angeeignet haben und für so wertvoll halten, dass sie es weitergeben wollen. Und Wege suchen, wie sie es weitergeben können. Auch einen Spruch finden, was sie es weitergeben können. Kulturelle Sprache, musikalische Sprache.
Was ist denn heute so die Musik, die missionarisch tauglich ist?
Ich glaube, man kann verallgemeinern, in allen afrikanischen Kirchen spielen die Kirchenchöre eine ganz enorme Rolle. Und die Kirchenchöre haben oft zwei Haupt Quellen, wo sie ihre Musik beziehen. Das eine ist tatsächlich die westliche Choral- und Hymnustradition. Und das andere sind eigene Lieder, die sie zum Teil selber machen oder in ihrem Umfeld entstehen. Das gibt dann Musik, die manchmal disparat tönt, weil sie zum einen so einen angelsächsischen Hymnus singen und dann wieder etwas ganz bewegt mit einer ganz anderen Tonalität. Aber das macht ihre doppelte Identität aus. Ich glaube, dass die so Lieder und Tanzgesänge und Reigengesänge und Chorus, die spielen eine enorme Rolle.
Sie haben jetzt den Tanz nochmal angesprochen, das klingt mir auch noch wichtig, das ist etwas ganz Typisches, was man zuerst versucht hat auszutreiben, so ekstatische Tänze, also mit erotischen Anklängen. Heute ist es umgekehrt, dass wir da zu Europa den Tanz im Gottesdienst sogar wieder entdecken. Also gibt es mittlerweile so etwas wie Renaissance, also dass nicht nur die europäische Kulturexport dort auf Afrika, sondern dass etwas zurückkommt von Afrika hierhin.
Ein Teil der Begründung, warum meine Kollegin und ich das Buch zusammen herausgegeben haben, ist tatsächlich dort, dass Musik, auch Musik in der Mission, Musik in der weltweiten Kirche, eine Bewegung ist, die nicht mehr ein Zentrum hat, sondern wo überall auf der Welt es so vitale Zentren gibt und da eine Kommunikation läuft wie ein Netz um die ganze Welt herum. Ich denke, dass wir tatsächlich auch in unserer Kirchlichkeit und Christlichkeit in der Schweiz ganz viel profitieren können, wenn wir das zur Kenntnis nehmen. Auch uns dann befremden Stellen, wo gewisse Lieder auf uns haben. Afrikanische Lieder wirken oft spontan positiv. Man findet sie in der Regel dynamisch und lebendig und das juckt einem in den Beinen. Gerade bei asiatischer Musik ist es so, dass sie zum Teil enorm fremd ist. Und dann aber zu sagen, hey, in Papua-Neuguinea singen sie ganz ein schräges Kinderlied und Kinder finden das alle wunderbar und uns tönt es nur Scheps. Das ist, denke ich, eine Herausforderung und es ist spannend, sich daran zu stellen.
Bei dem Klangbeispiel aus Papua-Neuguinea hört man gerade den Urwald und ein bisschen mit und die Kinder, die da umeinander springen. Tatsächlich ist die Melodie von dem Lied auch ein Kinderlied gewesen, von den Ureinwohnern. Kind, hab keine Angst oder so ähnlich, hat die Mutter Kind früher vorgesungen und heute sagt sie, Jesus ruft mich und ich komme in den Himmel. Ist das ein typisches Beispiel, wie eine vorfindliche indigene Kultur genommen wird und dann christlich umdeutet?
Es ist die musikalische Seite von der Übersetzungsbewegung. Das ist ja ein besonderes Kennzeichen vom Christentum, dass es nicht einen heiligen Spruch gibt, den alle lernen müssen, sondern dass das Evangelium immer in die jeweilige Muttersprache von denen übersetzt werden soll, die es hören und annehmen. Und zu dieser Muttersprache gehört auch Musik. Das sind Mutterlieder sozusagen. Es sind Schlaflieder. Es ist sehr schön, dass es ein Schlaflied ist. Das ist vertraut, da bin ich da, bin ich zurückversetzt, da kann ich regredieren und dann sagen, dort innen ist auch der Zuspruch vom Evangelium und ist die Verheißung drin. Das ist doch wunderbar.
Klangwandel in der Mission. Der Basler Pfarrer Benedikt Schubert hat mit der Judith Wipfler geredet. Er hat zusammen mit der Verena Grüter ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Klangwandel über die Musik in der Mission». Das mit einer DVD, wo es auch Lieder, Fotos und Filme drauf hat. Erschienen ist das Ganze im Verlag Otto Lembeck. Morgen in der Sendung «Perspektiven» greifen wir das Thema «Klangwandel in der Missionsmusik» nochmal auf. Morgen um 8:30 auf DRS2. Samstagabend stimmen wir sie auf deren Eis auf den Sonntag ein, im Zwischenhalt, wo jetzt dann gerade die Glocken ertönen. Erstfeld im urnerischen Rüstal ist ein klassisches Eisenbahndorf. Wie kaum eine andere Gemeinde ist sie durch den Bahnbau und die späteren Veränderungen in diesem Bereich geprägt und beeinflusst worden. Nach der Eröffnung der Gotthardlinie 1882 ist aus dem Bauerndörfli ein wichtiger Etappenort geworden. Schliesslich fährt Erstfeld auch die Gotthard-Bergstrecke an. Und es ist zu einer regelrechten Bevölkerungsexplosion gekommen. Die Gotthardbahn hat während Jahrzehnten sogar eine eigene Sekundarschule geführt und ein Kulturcasino gebaut. Durch die Entwicklung hat auch die Kirche in Erstfeld schon damals eine wichtige Rolle gespielt. Und das tut die katholische Pfarrkirche St. Ambrosius und St. Ottmar noch heute. 1318 hat man das erste Mal von dem Gotteshaus berichtet. Und der Bau, wie er sich nach einem Um- und Neubau heute präsentiert, ist Mitte 50er Jahre vom letzten Jahrhundert entstanden. Damals haben die beiden alten Glocken aus dem 16. Jahrhundert drei neue Kolleginnen sozusagen können begrüssen. Darunter auch die grosse Auferstehungs- oder Christusglocke. Mit ihrem Namen und mit dem Spruch drauf erinnert sie uns daran, warum wir eigentlich morgen Ostern feiern. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben sein wird. Das Glied von der katholischen Kirche St. Ambrosius und St. Ottmar, das Erstfeld im Kanton Uri, zum Abschluss vom DRS 1 Zwischenhalt. Die 5 Glocken haben den Ostersonntag eingeläutet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.